Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, vor einigen Tagen hat Präsident Trump angekündigt, es gäbe einen Deal mit dem Iran. Das ist letztlich im Moment ein Memorandum of Understanding, nicht bindend. Wir wollen heute versuchen einzuordnen, wo wir stehen in diesem ganzen Krieg zwischen Iran, USA und Israel.
Israel ist nicht beteiligt. Es ist ein Deal, in Anführungsstrichen, das nur zwischen Amerika und dem Iran verhandelt wird, was zu einer großen Entfesselung und Frustration von Netanyahu führt. Erstes Ergebnis ist, dass diese beiden Herren, die ja fast Brüder im Herzen waren, gerade eine Beziehungskrise erleben, zu Lasten Israels, zu Lasten Netanyahus. Denn nicht einmal eingebunden zu sein in dieser Verabredung, das ist schon ein Affront, das es in der amerikanisch-israelischen Politik noch nie gegeben hat. Zweitens, vielleicht kann man gar nicht erwarten, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich, dass man informiert wird, dass man Zwischenstände diskutiert. Denn es könnte sein, dass all diese Verhandlungen in einer erratischen, emotionalen, kaum rational hinterlegten Art und Weise stattfinden, wie es das eigentlich sein müsste, sondern irgendwann ist der Verteidigungsminister, dann der Außenminister unterwegs, dazwischen hat Trump auch noch irgendetwas zu melden, zwischen seinen vielen Fake News, die er meldet. Und man sieht ja, dass dieses Abkommen, jedenfalls das, was wir wissen, gar kein Abkommen ist. Es ist eigentlich ein Letter of Intent, eine Absichtserklärung, die in den nächsten 60 Tagen zu diskutiert werden muss. Und da sind wir genau an diesem Irritationsspiel, das wir als Journalisten und Journalistinnen eben nicht begleiten können, denn die Informationen sind so widersprüchlich, dass wir gar nicht wissen, ist überhaupt was vereinbart worden, außer dass wir jetzt 60 Tage eine Vereinbarungsfrist vereinbart haben. Das Verhalten des amerikanischen Präsidenten ist insgesamt pressefeindlich. Sie wissen, dass zu den Pressekonferenzen im Weißen Haus nur noch Journalistinnen eingeladen werden, die dem Präsidenten in den Hintern kriechen. Wir wissen, dass Journalisten beleidigt werden vor laufenden Kameras, und zwar auch persönlich. Wir wissen, dass die Informationspolitik eine zynische ist. Und nun ist er auch der erste Präsident, der seinen eigenen Medienkanal entwickelt hat. Das heißt, die Nachrichten des Präsidenten gehen nicht gefiltert, überarbeitet, reflektiert über journalistische Medien, sondern sie gehen über seinen eigenen, seine eigene Plattform. Insgesamt kann man sagen, dieser Präsident tritt Journalismus und die freie Presse mit Füßen. Und man muss hinzufügen, dadurch ist die Information der Amerikanerinnen deutlich in eine Richtung manipuliert. Das ist eine Tragödie, aber sie wird zu einem Weltproblem, wenn es eben um einen Konflikt geht und gerade mit dem Iran, das die Weltwirtschaft bedroht, das die Märkte bedroht, das die Energiekosten bedroht, also wo das Leben von Milliarden Menschen darunter leiden. Und dann das zeigt wieder die Arroganz, den Zynismus und die Gleichgültigkeit von Donald Trump.
Nun, das Erste, was man tut, man versucht anhand der wenigen Informationen, die man hat, zu vergleichen, wie war eigentlich der letzte Deal, den Donald Trump ja gekündigt hat, der Deal, der Obama gemacht hat, mit dem Iran. Das war ein Deal, der immer wieder kritisiert wurde von den Republikanern, von der Administration, die jetzt im Amt ist. Der jetzige Deal, der sich ankündigt, der ja keiner ist, der ein Memorandum ist, of Understanding, also rechtlich nicht mal bindend, der ist wahrscheinlich, was man liest, weit hinter dem, was damals vereinbart wurde. Wie stufen Sie das auch ein vor dem Hintergrund der iranischen Position? Weil Iran war damals, als der erste Deal geschlossen wurde, war er ja in einer viel besseren Position als heute, und heute bekommen sie einen besseren Deal.
Also man muss zwei Schritte zurückgehen. Der Angriff auf den Iran mit dicken Backen aufgeblasen, sowohl von Netanyahu als auch von Trump, ist ein Fiasko, militärisch ein Fiasko. Wir stellen fest, dass das Iran-Uran-Programm nicht wirklich erschüttert ist. Wir stellen fest, dass die Revolutionsgarden sehr stark und mit viel Munition immer noch ausgestattet sind. Wir stellen fest, dass die Störaktion, die der Iran im Libanon mit der Hisbollah gegen Israel operativ nach wie vor vornimmt, eine effektive Störaktion ist. Wir stellen fest, dass der amerikanische Präsident mittlerweile eine Außenmachtwirkung hat, die nur noch absurd ist. Also er rettet, was er retten kann, aber da ist nicht mehr viel zu retten. Wenn die größte militärische westliche Macht zu einem Angriff auf den Iran losgeht, kann sie sich eigentlich dieses militärische Ergebnis nicht leisten, ohne zur Lachnummer zu werden. Auch Netanyahu ist ein ganz klarer Verlierer. Denn das Ziel, das er formuliert hat, oder die Ziele sind nicht erfüllt. Es gibt kein Regime-Change, die Revolutionsgarden sind so stark verankert wie noch nie. Die Nomenklatura streitet sich, das muss man zugeben. Es gibt einen Streit zwischen den Realpolitikern und den Fundamentalisten, aber man kann nicht ignorieren, die Fundamentalisten haben über die Revolutionsgarden die Macht, und zwar die Gewaltmacht und das Monopol im Iran. Und sie haben vollkommen recht, das Ergebnis ist eigentlich ein Rückschritt. Aber über eins haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Diese beiden Herren haben es geschafft, dass die Welt ein neues Problem hatte, was es bisher nicht hatte, und dem Iran eine Machtoption aufgebaut hat. Und ich komme darauf zurück, dass die gesamte Weltwirtschaft erschüttert, nämlich Hormuz. Bis zu diesem Angriff gab es diese Frage nicht. Der freie Schiffsverkehr war nicht in Frage gestellt. Und die Iraner kamen überhaupt nicht auf die Idee, sich da eine strategische, auch ökonomische Erpressungsmöglichkeit aufzubauen. Alleine diese neue Problemstellung ist eine Katastrophe für die gesamte Welt, ein Erpressungspotenzial, wie Iran es noch nie hatte. Und da können die Amerikaner und die Israelis so viel machen, wie sie wollen. Sie sind jetzt abhängig, und das soll ja auch so ein Abkommen auch noch finalisieren, dass die Iraner sagen, nö, wir verzichten jetzt wieder drauf. Wie naiv, wie schlecht vorbereitet, wie katastrophal nachverhandelt es ist. Mit diesem Angriff ist die Sicherheit der Welt, ich behaupte sogar die Sicherheit Israels, nicht besser geworden.
Was heißt denn das für eine Region, in der dieses Regime, dieses Mullah-Regime, immer stärker wird?
Eine große Destabilisierung des Nahen Ostens, weil wir ja auch beobachtet haben, dass der Iran nicht mehr nur Israel als Ziel seiner Aggression und Gewalt ausgeübt und ausgesucht hat, sondern mittlerweile auch die Vereinigten Arabischen Emirate und andere arabische Länder, die davon betroffen sind. Und das bedeutet, dass die Methode des militärischen Stichelns, ab und zu mal ein paar Raketen hier und da abzuschießen, eine Option ist, mit der man immer rechnen muss. Was Israel angeht, ist der Ersatzkrieg im Libanon eine schwerwiegende Konfrontation und Herausforderung. Noch einmal, der Deal wurde ohne Israels Beteiligung gemacht, was Netanyahu zutiefst verärgert und frustriert haben muss. Während er also noch im Libanon mit aller militärischen Macht versucht, mit der Hisbollah, die, das muss man auch sagen, angreift und Israel mit Raketen beschießt, weitet er seine Verteidigungstaktik gegenüber der Hisbollah aus, indem er mehr und mehr Land aus dem Libanon annexiert, und zwar völkerrechtswidrig. Es ist keine Frage, dass diesen großen Sicherheitskorridor, von dem er spricht, mit Völkerrecht nicht zu vereinbaren ist. Umso mehr die libanesische Regierung sich ja eindeutig auf die Seite Israels gestellt hat, um sich von der Hisbollah zu befreien und gleichzeitig ihrer Bevölkerung erklären muss, warum die Zivilbevölkerung in einer Art und Weise so lange und so massiv attackiert wird. Auch da ist also ein nicht gelöstes Problem. Ich wiederhole, die Hisbollah im Auftrag vom Iran attackiert und greift Israel an. Die Reaktion scheint ähnlich wie in Gaza außer Rand und Band zu sein und die Proportionen nicht mehr zu sehen. Ein letztes bleibt die schlechte Beziehung zwischen Trump und Netanyahu bestehen. ist doch die ganz große Frage, der weiße Elefant Gaza immer noch im Raum. Das ist nicht mehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit, aber es leben Millionen Menschen in einer zerstörten Welt. Und wenn man sich das nochmal vor Augen hält, keine Häuser, keine Infrastruktur, was entsteht im Inneren wieder an Gewalt, Aggression? Das Feuer ist also nicht mal nicht gelöscht, sondern sehr virulent als neuer Krisenherd zu beobachten. Amerika würde wahrscheinlich mit dem Deal im Iran sich aus dem Nahen Osten, und das ist nicht nur Nahen Osten, wir kennen auch Amerikas Politik in Europa, mehr oder weniger zurückziehen wollen, um sich zu konzentrieren auf Südamerika, Lateinamerika, Asien, denn dort sind momentan ihre geopolitischen wirklichen Interessen, auch die geowirtschaftlichen Interessen. So, und dann würde Israel so alleine und isoliert stehen wie schon lange nicht mehr. Es gibt kaum noch Freunde und die Freunde, die es gibt, sind meist Autokraten. In der EU brodelt es. Nun ist die EU der Ort der Heuchelei und Doppelmoral, aber es brodelt trotzdem. Und ein letztes, Netanyahu hat Wahlen in den nächsten Monaten. Und wenn unsere Analyse auch nur teilweise in die Wahlen einfließt, bedeutet es, dass Netanyahu nur zwei Möglichkeiten haben. Er radikalisiert noch mehr. Er lässt seine Minister Ben-Gvir, die eigentlich ins Gefängnis müssten, weiter agieren und steigert die Point-of-No-Return-Situation oder... Und das kann man Netanyahu auch zutrauen, denn er ist letztendlich ein Opportunist der Macht. Er erklärt sich jetzt zum Friedenshelden. Er versucht, seine Rolle zu drehen und sagt, wir haben jetzt militärisch zwar nicht alles erreicht, aber fast alles, um was es geht. An einem Punkt wird aber diese Vision nicht stattfinden können. Netanyahus gesamtes politisches Leben ist determiniert von der Frage, den Iran mit diesem Mullah-Regime zu zerstören. Also der Iran ist für ihn eines der wichtigsten Länder der Welt, das Mullah-Regime die größte Gefahr für Israel. Und dieses Thema, dass die Mullahs und aber auch die Revolutionsgarden gestärkt herauskommen, nicht weil sie stark sind, sondern weil die gesamte Angriffssituation so in, entschuldigen Sie den Ausdruck, in die Hose gegangen ist, diese Schmach wird Netanyahu nicht bewältigen.
Nun, am Anfang dieser Kaskade von grundlegenden Entwicklungen im Nahen Osten und für die Welt mit weiten Auswirkungen steht natürlich der 7. Oktober. Das Mullah-Regime hätte in die Ecke gedrängt werden müssen, so hat es, und Sie haben es gerade erwähnt, Netanyahu immer gewollt. Die Atomgefahr hätte gebändigt werden müssen. Das ist vielleicht kurzfristig der Fall, aber nicht auf absehbare Zeit. Was erwarten Sie denn von einer internationalen Gemeinschaft, inklusive den USA, die hier zugeschaut hat über viele Jahre, versucht hat, mit dem Iran sich zu arrangieren, das nicht geschafft hat, wahrscheinlich den Iran massiv unterschätzt hat, wie wir jetzt auch sehen, dass der Iran ja selbst die Nachbarn erpressen konnte und jetzt noch Geld von denen bekommt, Schutzgeld sozusagen auf staatlicher Ebene. Was erwarten Sie?
Gar nichts. Die internationale Welt ist korrupt, sie ist opportunistisch und es geht nur ums Geld. Wenn die Befriedung in Anführungsstrichen mit dem Iran die Durchfahrt bei Hormuz garantiert und der Iran jedenfalls partiell seine Terrormörder nicht in die Welt schickt und das Atomprogramm nicht offensiv entwickelt, ist für die Welt das Problem Iran abgehakt. Für Israel beginnt es dann erst.
Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, nach aller nachvollziehbaren, berechtigten Kritik an Netanyahu, dass er die einzige Antwort hat, auf dieses Problem einzutreten.
Eben nicht, weil die Antwort, die er entwickelt hat, ist ein Flop geworden. Sogar ein Bumerang. Man muss kein Militärexperte sein. Aber wenn du dich wehrst, dann muss es klappen. Und wenn nicht, bist du die Lame Duck. Nun ist Israel keine Lame Duck und hat militärisch ja exzellente und außerordentliche Leistungen erbracht durch die gezielte Tötung von Terroristen mit sehr wenigen zivilen Schäden. Aber wenn man die gesamte Operation Iran analysiert, würde ich positiv vermerken, das Regime ist geschwächt. Viele wichtige Köpfe sind tot, aber diese Köpfe wachsen nach. Es gibt innerhalb des Regimes, auch durch den Tod des langjährigen Oberhauptes, ein Richtungskampf. Aber der wird nicht zugunsten, jedenfalls in nächster Zeit, der Liberalen, der offeneren Repräsentanten zu Ende gehen. Dann muss man trotzdem, und darum versuche ich auch die positiven Seiten zu sehen, dynamische Prozesse in einer Gesellschaft nachvollziehen. Viele Menschen leben mittlerweile im Iran in Armut. Aber nichtsdestotrotz die Hoffnung, die ganz große Hoffnung, die ja gerade die Iranerinnen hatten, die Freiheit wollten, die Demokratie wollten und die mit dieser konzertierten Aktion der Amerikaner und auch Israels gehofft haben, dass die Hoffnung auf diese Freiheit gewachsen sein wird, werden jetzt in einem noch restriktiveren, noch härteren, noch menschenverachtenden und mörderischen Regime leben, denn es gibt ja keine Zustimmung in der Mehrheit der Bevölkerung für die Mullahs, also werden sie wie alle Autokraten, Diktatoren und Verbrecher mit politischer Macht durch eine klare, gewalttätige Beziehung zu ihrer eigenen Bevölkerung diese Macht stabilisieren. Und ja, die Israelis sind nach wie vor immer noch die einzigen, die intervenieren können. Aber um das Ziel zu verfolgen, dass keine Bedrohung einer eigenen Atombombenproduktion möglich ist, braucht man dann doch die einzige Macht der Welt, die das kann, und das ist Amerika. Und die verabschiedet sich gerade.
Diplomatie ist ja nicht eine Disziplin der Tagespolitik, sondern etwas Langfristiges. Wir haben diese Woche die G7-Gipfel, es gibt Verhandlungen, es läuft ja mehr, als man vielleicht immer wieder erfahren kann. Was muss jetzt auf dieser Ebene geschehen, damit wir in einer besseren Situation sind in 10 Jahren, wie auch immer die aussieht?
Wir haben einen disruptiven amerikanischen Präsidenten. Wir haben einen aggressiv autoritären israelischen Ministerpräsidenten, der in seiner Regierung, ich sage das nochmal, politische Verbrecher hat, die sowohl nach innen wie nach außen das Selbstverständnis des Staates Israel bedrohen. Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat, inklusive Rechtsstaat bei Netanyahu. Wir haben, und jetzt mache ich eine lange, lange Pause, einen Gegner, nämlich den Iran, in dem Machtkämpfe stattfinden, von denen wir nicht wissen, wie sie zu Ende gehen. Wir haben arabische Nachbarn, die zu den reichsten Ländern der Welt gehören, die die Welt auch finanziell mit aufkaufen. Bestehen Könige, Prinzessinnen, Prinzen, seltsame, korrupte Autokratien. Wir haben aber auch ein Riesenland, das militärisch extrem hochgerüstet ist wie Ägypten. Darüber redet man kaum und viel zu leise. Und auch Ägypten, apropos Gaza, hat seine Grenze genauso zugemacht wie Israel, als es im Gaza-Krieg darum ging, humanitäre Hilfe zu leisten. Allein das Thema Ägypten, das ebenfalls eine Diktatur ist, aber eine, die die Welt besser erträgt als die, die davor war, nämlich von den Islambrüdern, zeigt uns, dass die ganze Region, was unsere Standards angeht, nicht verhandelbar ist, wie wir das kennen. Die Prognose lautet aber in dem Sinne positiv, dass all diese Länder, die ich gerade genannt habe, inklusive Jordanien, im gesamten Konflikt seit dem 7. Oktober sich nicht offensiv gegen Israel gestellt haben, geschweige denn militärische Aktionen gegen Israel gestartet haben, sondern wie man merkt, mal lauter, mal leiser, mal auch mit notwendiger Kritik, um selbst zu überleben, Israel unterstützen. Es gibt eine Kooperation zwischen Israel und einigen arabischen Ländern, die sogar all diese Krisen überwunden hat. Das hat es so noch nie gegeben für Israel. Und diese positive Seite, und das ist mein ernster Appell, das darf man nicht gefährden. Solange das sich weiterentwickelt, sehe ich Optionen diplomatisch, dass in 10 Jahren die Lage anders ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass all diese arabischen Länder sich vom Iran so bedroht fühlen wie Israel. Aber es gibt nichts besser als gemeinsame Interessen. Das sichert die Freundschaft wie nichts anderes. So, und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es gehen wird. Schafft Israel in den nächsten Jahren aus diesen sehr zarten Pflanzen ernste Vertrauensbeziehungen zu schaffen, die sowohl ökonomisch, militärisch, geheimdienstlich sich so verknüpfen, dann ist die Frage der Zukunft in Frieden denn doch im Nahen Osten, auch für den Staat Israel, mit allem, was dazwischen kommen kann, eine Zukunft zu haben, gegeben. Verliert man diese Option, dann ist die militärisch-strategische Übersicht deutlich gefährlich. Wie Israel so alleine und isoliert stehen wie schon lange nicht mehr. Es gibt kaum noch Freunde, und die Freunde, die es gibt, sind meist Autokraten. In der EU brodelt es. Nun ist die EU der Ort der Heuchelei und Doppelmoral, aber es brodelt trotzdem. Und ein letztes: Netanjahu hat Wahlen in den nächsten Monaten. Und wenn unsere Analyse auch nur teilweise in die Wahlen einfließt, bedeutet es, dass Netanjahu nur 2 Möglichkeiten haben. Er radikalisiert noch mehr. Er lässt seine Minister Ben-Gvir, die eigentlich ins Gefängnis müssten, weiter agieren und steigert die Point of No Return Situation. Oder, und das kann man Netanjahu auch zutrauen, denn er ist letztendlich ein Opportunist der Macht. Er erklärt sich jetzt zum Friedenshelden. Er versucht, seine Rolle zu drehen und sagt, wir haben jetzt militärisch zwar nicht alles erreicht, aber fast alles, um was es geht. An einem Punkt wird aber diese Vision nicht stattfinden können. Netanjahus gesamtes politisches Leben ist determiniert von der Frage, den Iran mit diesem Mullah-Regime zu zerstören. Also der Iran ist für ihn eines der wichtigsten Länder der Welt, das Mullah-Regime die größte Gefahr für Israel. Und dieses Thema, dass die Mullahs und aber auch die Revolutionsgarden gestärkt herauskommen, nicht weil sie stark sind, sondern weil die gesamte Angriffssituation so, in, entschuldigen Sie den Ausdruck, in die Hose gegangen ist, diese Schmach wird Netanjahu Israel gestellt haben, geschweige denn militärische Aktionen gegen Israel gestartet haben, sondern, wie man merkt, mal lauter, mal leiser, mal auch mit notwendiger Kritik, um selbst zu überleben, Israel unterstützen. Es gibt eine Kooperation zwischen Israel und einigen arabischen Ländern, die sogar all diese Krisen überwunden hat. Das hat es so noch nie gegeben für Israel. Und diese positive Seite, und das ist mein ernster Appell, das darf man nicht gefährden. Solange das sich weiterentwickelt, sehe ich Optionen diplomatisch, dass in 10 Jahren die Lage anders ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass all diese arabischen Länder sich vom Iran so bedroht fühlen wie Israel. Aber es gibt nichts besser als gemeinsame Interessen. Das sichert die Freundschaft wie nichts anderes. So, und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es gehen wird. Schafft Israel in den nächsten Jahren aus diesen sehr zarten Pflanzen ernste Vertrauensbeziehungen zu schaffen, die sowohl ökonomisch, militärisch, geheimdienstlich sich so verknüpfen, dann ist die Frage der Zukunft in Frieden denn doch im Nahen Osten, auch für den Staat Israel, mit allem, was dazwischen kommen kann, eine Zukunft zu haben, gegeben. Verliert man diese Option, dann ist die militärisch-strategische Übersicht deutlich gefährlich.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.